Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bohnet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Martha Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo Martha, schön, dich zu sehen. Und auch hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, und heute wollen wir uns ja dem Thema zuwenden, wie man eigentlich Nähe und Verbundenheit wirklich spüren kann. Also wir beschäftigen uns mit Freundschaften und Beziehungen und wollen auf das mal so ein bisschen genauer eingehen. Aber wie immer, Regulation first. Kathi, hast du wieder eine Regulationsübung für uns, die du anleiten möchtest?
Ja, ich habe mir gerade eine überlegt. Und zwar lade ich dich ein, mal ganz bewusst deinen Boden unter dir zu spüren. Und entweder ist es der Boden unter deinen Füßen oder vielleicht sitzt du auch irgendwo, dann ist es deine Sitzauflagefläche. Und du brauchst gerade gar nicht viel zu tun, außer dich bei dir im Raum umzuschauen und dir wirklich mal ganz bewusst deinen Raum anzuschauen. Was entdeckst du? Und benenne ruhig dann auch diese Dinge, falls dir das einfacher fällt. Ich habe manchmal die Tendenz, dann so, ja, drüber hinweg zu huschen, und mich bremst es wirklich ein bisschen und bringt es mehr in die Achtsamkeit, wenn ich die Dinge benenne, die ich sehe. Also zum Beispiel ein Tisch, ein Sessel, eine Lampe, ein Bild, Blumen, ein Fenster, Martha, ein Bild, ein Telefon, ein Glas Wasser. Und so schau dich einfach mal bei dir um und orientiere dich bei dir im Raum. Und dann kannst du, wenn du magst, noch einmal ganz bewusst nach oben schauen und dir innerlich vielleicht auch sagen, das ist oben. Und dann kannst du ganz bewusst nach unten schauen, dir innerlich oder auch laut sagen, das ist unten. Ganz bewusst nach links schauen, dir sagen, das ist links. Ganz bewusst nach rechts schauen. Das ist rechts. Dann kannst du ganz bewusst einmal nach hinten schauen. Das ist hinten. Und dann kannst du ganz bewusst auch nach vorne schauen. Genau. Ja, und vielleicht hast du Marthas Atemzug gerade gehört, der ganz automatisch gekommen ist. Das ist ganz oft was geschieht, wenn wir uns ganz bewusst im Raum orientieren. Und dieses autonome Ausatmen ist ein Zeichen des Parasympathikus, dass der aktiver wird und wir uns mehr und mehr regulieren.
Ja, danke, Kathi. Man hat es ja gehört, es wirkt. und ja, jetzt muss ich mich gerade noch mal wieder kurz auch inhaltlich orientieren, gerade so entspannt geworden.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass wir ganz in unserer allerersten Folge, dass du da ganz kurz erwähnt hattest, dass Regulation auch um Verbundenheit zu spüren, was ganz Wesentliches ist. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang nicht für alle Menschen total auf der Hand liegt. Darum wollte ich dich fragen, ob du da einfach mal ein bisschen was dazu erzählen magst.
Total gerne, weil es wirklich etwas ist, was regelmäßig in der Praxis bei mir auch auftaucht. Also dieses Bedürfnis, sich verbunden zu fühlen. Ich glaube, das tragen wir alle in uns. Ja, wir sind Herdentiere, wir haben diesen ventralen Vagusnerv, unser soziales Kontaktsystem, der auch lieben möchte, der im Kontakt mit Menschen sein möchte, der geliebt werden möchte, der in Verbindung sein möchte. Und Babys, ne, brauchen das, um zu überleben. Und dieses Bedürfnis nach Verbindung, ich glaube, das ist was ganz, ganz Essentielles, was uns alle miteinander verbindet. Und in der Praxis taucht es immer wieder auf, dass Menschen zu mir kommen, also jetzt hauptsächlich Erwachsene, die sagen, Mensch, ich bin in einer Liebesbeziehung und ich liege da auch jeden Abend mit meinem Partner, meiner Partnerin im Bett und wir sind auch irgendwie körperlich nah und irgendwie fühle ich es aber gar nicht. Ich fühle mich so weit entfernt davon und ich weiß gar nicht, was das soll. Oder ich erlebe Menschen, die sagen, Mensch, ich habe irgendwie so viele Menschen in meinem Umfeld und ich fühle mich aber total alleine und auch einsam. Also das, obwohl Menschen zur Verfügung stehen oder auch Tiere, mit denen kann man ja auch Verbundenheit spüren, mit denen ist es manchmal sogar ein bisschen einfacher als mit Menschen, aber können wir ja später nochmal drüber sprechen. Dieses Bedürfnis nach Nähe und obwohl Menschen physisch anwesend sind, können wir dieses Gefühl von Nähe nicht fühlen. Und das taucht relativ häufig bei mir in der Praxis auf. Also manche entdecken das auch erst im Laufe des therapeutischen Prozesses, weil sie das vielleicht über einen längeren Zeitraum mit sich getragen haben und schon so als ja normal irgendwie für sich empfunden haben, dass das irgendwie so ist. Und dann kommen wir aber weiter im Therapieprozess und dann wird auf einmal so spürbar, irgendwas fehlt mir da. Und das hat tatsächlich einen neurobiologischen Hintergrund, also dass wir eine bestimmte Physiologie brauchen, also wir brauchen einen bestimmten körperlichen Zustand, um diese Nähe und Intimität auch empfinden zu können. Und ja, das finde ich total spannend. Also ich glaube, da kann man wirklich schön drüber sprechen. Wenn du willst, erzähle ich direkt was drüber. Vielleicht hast du aber auch noch irgendeine spezielle Frage. Du guckst gerade so.
Nee, ich finde das auch total spannend und fände es auch super, wenn du ein bisschen was erzählen magst, was diesen Zustand kennzeichnet, den man braucht, um das spüren zu können.
Ja, also ich habe vorhin schon den entscheidenden Teil unseres Nervensystems kurz erwähnt, den ventralen Vagusnerv. Das ist unser soziales Kontaktsystem. Das ist der Teil unseres Nervensystems, der fängt hinten am 10. Hirnnerv an und der geht vorne rum, also bauchgewandt, ventral heißt zur bauchgewandten Seite. Und der geht eben von hinten, vom Hinterkopf nach vorne durch unser Gesicht, durch die Quermuskulatur hier an den Wangen, der geht um unsere Augen herum, um den Mund herum und dann durchs Mittelohr geht der und dann geht der so am Hals runter und zwar durch den Bereich, wo der Gaumen und die Zunge anfangen und dann geht der durch die Stimmbänder und dann zum Herzen. Also der Inner Wirt, der durchläuft alle Organe oberhalb des Zwerchfells und das ist wirklich dieser Teil, also nach der Polyvagaltheorie zumindest, unseres Nervensystems, der Kopf und Herz miteinander verbindet. Und wenn dieser Teil unseres Nervensystems gut ausgebildet ist, dann sind wir empathiefähig, dann haben wir ein Interesse daran, dass es unseren Mitmenschen gut geht. Dann sind wir gut in Verbindung unter Umständen mit uns selbst und mit anderen. Da ist schon hui hui das Stichwort. Wir hören dann anders, unsere Stimme wird dadurch beeinflusst. Und auch unsere Mimik wird arg durch den ventralen Vagusnerv beeinflusst. Also auch, was wir für Signale nach außen senden. Und unsere Wahrnehmung von oder unsere Interpretationsfähigkeit von Gesichtern hängt davon auch ab. Aber das ist, ne, der entscheidende Teil ist hier an der Stelle, das ist der Teil unseres Nervensystems, der uns auch Verbundenheit spüren lässt. Und genau, und da, das ist eben die Voraussetzung, um dieses Gefühl auch empfinden zu können. Und manchmal ist dieser ventrale Vagusnerv aber eben entweder nicht voll entwickelt oder ganz korrekterweise müsste man sagen umwickelt, sage ich gleich noch ein bisschen was zu, oder er ist nicht so ganz aktiv. Und genau diese zwei Faktoren, die tauchen dann auch häufig in der Praxis auf. Und zwar, vielleicht erzähle ich was über die Entstehung dieses ventralen Vagusnerves oder wie der ist, wenn wir als Babys auf die Welt kommen. Also der ist schon vorhanden.
Ja, ich glaube, das macht Sinn, um das ein bisschen besser verstehen zu können.
Ganz genau. Also der ventrale Vagusnerv, der ist Teil des Vagusnerves, eben dieser vordergewandte Teil. Und der ist von Anfang an da. Was dem allerdings am Anfang noch fehlt, ist so eine Umwicklung, die sogenannte Myelinisierung. Das sind so Fettringe, die sich mit der Zeit um diesen ventralen Vagusnerv entwickeln, damit ganz komplexe Informationen ganz schnell weiter transportiert werden können. Am Anfang ist das eben noch nicht da und das sieht man eben bei Babys auch, dass die haben zwar dieses süße Engelslächeln, ja, wo man immer so dahin schmilzt. Und ich dann immer wieder Leute enttäuschen muss, ja, das hat leider nichts mit dir zu tun. Es ist ein Reflex, es ist kein soziales Lächeln. Das entsteht erst nach ungefähr 8 bis 10 Wochen. Dieses erste soziale Lächeln, womit auch wirklich jemand anderes gemeint ist. Also, und das entsteht eben mit der Entwicklung dieser Myelinisierungsschicht um den ventralen Vagusnerv herum. Je mehr liebevolle und zugewandte Verbindungen und Zugewandtheit das Baby in Sicherheit erlebt, desto besser wird der umwickelt. Also da hat es ganz viel auch mit Spiegelneuronen zu tun. Koregulation ist da das Stichwort, sichere Bindungen. Und je mehr das geschieht, desto mehr umwickelt sich auch dieser ventrale Vagusnerv. Und es ist so ganz natürlich, ne, die Spiegelneuronen, die führen dazu, dass sowohl wir Erwachsenen die Mimik des Babys nachmachen, als auch das Baby dann die Mimik von uns Erwachsenen nachmacht oder wir auch Töne imitieren oder die Babys wieder unsere Töne imitieren. Das ist genau das, was es da an der Stelle braucht, damit dieser ventrale Vagusnerv umwickelt wird sozusagen und einfach diese ganzen krassen, komplexen Informationen, die unsere Mimik oder auch die Stimmmelodie weiterträgt, damit es auch irgendwo ankommen kann in dem anderen Nervensystem. Und wenn das über Jahre dann gut verläuft, dann haben wir eine Chance auf einen ziemlich gut ummantelten, myelinisierten ventralen Vagusnerv und haben zumindest die physische Voraussetzung dafür, auch Empathie zu empfinden und überhaupt ein Interesse zu haben, dass es anderen gut geht und eben aber auch dieses Verbindungsgefühl wahrzunehmen. Düdüm, kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. Der Mitgliederbereich nervenstark verbunden, Level 1 bis 3. Ein Mitgliederbereich für Menschen, die viel geben, fein wahrnehmen und wissen, dass Entwicklung nicht linear verläuft. Und ich frage mich, was es für dich verändern könnte, wenn du nicht funktionieren müsstest, sondern dort einsteigen darfst, wo dein Nervensystem gerade steht. Du beginnst mit einfachen, nervenstarken Tools in Level 1 oder du vertiefst dein Verständnis in Level 2, nervenstark verstehen, oder du gehst in Level 3, nervenstark verkörpern, wenn du Wissen in den Körper bringen möchtest. Du entscheidest nach Ressourcen, Tempo und Bedarf, weil dein Nervensystem es liebt, wenn du beginnst, dich um dich zu kümmern und dran bleibst. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tudum! Ende der Werbung! Das ist dieser eine Aspekt, der natürlich auch unterbrochen sein kann. Ne? Wenn Kinder zum Beispiel nicht genügend liebevolle Fürsorge und Koregulation und Interaktion erleben, kann es sein, dass dieser ventrale Vagusnerv eben nicht so gut ummantelt wird, wie er hätte sein können, zum Beispiel. Mhm. Ja, das kann menschengemachte Ursachen haben von Vernachlässigung, also sowohl physischer Vernachlässigung als auch emotionaler Vernachlässigung, also vor allem emotionaler Vernachlässigung.
Und emotionale Vernachlässigung bedeutet ja in dem Kontext nicht unbedingt immer ganz gravierende Dinge, oder? Sondern einfach auch wirklich so ein wenig gespiegelt werden. Also wenn vielleicht Eltern genau. zwar wohlwollend sind, aber selber das nicht erlebt haben, dass sie wirklich gespiegelt worden sind und damit vielleicht Emotionen ihres Kindes nicht gut lesen können und entsprechend nicht so gut eingestimmt reagieren können.
Ja, ganz genau. Es gibt ja viele Forschungen mittlerweile zu dem Thema, die Stillface Experiment, ne, wo Bezugspersonen eben ganz stilles, starres Gesicht haben, sich keine Mimik verändert, wo man mittlerweile weiß, ah ja, da reagieren Kinder drauf. Und genau, es braucht genau diese Spiegelung, diese Spiegelneuronen, da muss es schön hin und her gehen, damit das geschehen kann. Mhm. Und man kann sich natürlich viele gewaltvolle Elternhäuser vorstellen, wo das einfach nicht der Standard ist, wo das mhm. einfach nicht geschieht. Und dass dann natürlich die Entwicklung des ventralen Vagusnervs dabei etwas auf der Strecke bleibt. Mhm. Und es gibt aber genauso auch nicht menschenverursachte Ursachen, ne? Was weiß ich, da braucht einfach, muss jemand im Brutkasten, im Inkubator liegen für eine ganze Zeit, weil es mhm. irgendwie knirsch auf knapp mit dem Leben ist. Und da ist dieser ganze Körperkontakt vielleicht gar nicht möglich. Da ist diese ganze Interaktion vielleicht gar nicht in dem Sinne möglich. Dann hat man einfach leider echt doofe Startvoraussetzungen, für die aber niemand was kann. Mhm. So. Oder natürlich ist es auch, wenn Eltern selbst erkrankt sind und vielleicht selbst gar nicht so einen entwickelten ventralen Vagusnerv haben und selbst gar nicht so empathisch sein können. Also auch das gibt es, da ist keine Boswilligkeit hinter, sondern das sind einfach manchmal die Lebensumstände. Und dann kann sich unter Umständen dieser ventrale Vagusnerv am Anfang des Lebens gar nicht so sehr entwickeln, wie es sonst auch hätte sein können. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch Neurodivergenz. Also auch da gibt es Unterschiede in der Entwicklung. Also es hat gar nicht immer was Pathologisches, sondern es liegt auch einfach manchmal in der Natur der Sache, dass wir Menschen uns dort unterscheiden. Und der zweite wichtige Aspekt ist aber, neben diesem ganzen, wie das Leben gestartet hat, dass dieser ventrale Vagusnerv, selbst wenn er, sagen wir, absolut perfekt myelinisiert, ummantelt ist und wir theoretisch total empathisch sein können, Gesichter gut interpretieren können, ganz viel Verbundenheit wahrnehmen können, gibt es in bestimmten Momenten, wenn unser innerer Alarm hochfährt, geht die Aktivität des ventralen Vagusnervs zurück. Also nicht wie so ein An-Ausschalter, sondern eher wie so ein Volume Up.
So ein Regler.
So ein Regler, genau. Und Volume Down. Was total Sinn macht. Na, angenommen, ich würde jetzt irgendwie auf der Straße angegriffen und ich bin total empathisch unterwegs und mein Verteidigungsimpuls würde aktiviert. Ja, ich würde zuschlagen wollen. Und dann ist aber meine große Empathiefähigkeit da und sagt, Kathi, das tut der Person doch weh, wenn du ihr jetzt die Nase brichst. Und ich deswegen dann vielleicht weniger dolle haue, was aber unter Umständen mein Leben gefährden könnte. Also das aus heißt, Verteidigungssicht.
Das heißt, das ist einfach aus Überlebensnotwendigkeit von der Evolution her so ganz gut eingerichtet, dass in den Überlebensimpulsen wir den sozialen Vagus nicht in der Form zur Verfügung haben.
Ja,
oder
ganz
zumindest
genau.
Nicht in dem Ausmaß.
Genau, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ne? Also da ist das Ziel Nase brechen. Ja? Angreifer, Angreiferin abhalten, mich zu schädigen. Da ist nichts mit Empathie. Also das macht total Sinn, dass wir in großen Gefahrensituationen völlig unempathisch sind.
Jetzt ist allerdings das Blöde in unserem aktuellen Alltag, ja, dass diese Überlebensimpulse zum Glück relativ selten so eine physische Bedrohung vor sich haben, wo das gebraucht wird, aber einfach ja die 15. E-Mail innerhalb von 3 Minuten, die ganz schnell was von mir will, und der 20. Anrufer am Telefon des Tages auch eine ähnliche Reaktion in meinem Nervensystem auslösen können.
Absolut. Also ich erlebe das ja, wenn ich den E-Mail-Support bei mir selber mache und dann 15 Mails mit den gleichen Fragen irgendwie bekomme und natürlich irgendwo scheine ich dann was nicht klar genug kommuniziert zu haben. Und die wissen natürlich jeweils auch nicht, dass ich in den letzten 10 Minuten noch 14 andere Mails mit der gleichen Frage beantwortet habe und das in mir den Stress groß macht. Auch da geht meine Empathiefähigkeit runter und muss dann wirklich manchmal kurz Pause machen, mich regulieren, um dann wieder empathisch auch zurückschreiben zu können, als wäre es die einzige Person, die diese Frage gestellt hat zum Beispiel. Absolut. Also Stress führt eben auch dazu, ne, dass unser innerer Alarm hochgeht und dann unsere Empathiefähigkeit runtergeht, weil dann eben unser ventraler Vagusnerv so ein bisschen runterschaltet. Und einen ganz wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast, weil es manchmal, wir sind dann zwar nicht in Lebensgefahr oder wir werden nicht akut angegriffen, aber es geht ja um den inneren Zustand des Nervensystems. Und innerer Stress, innerer Alarm kommt ja nicht nur bei einem Angriff, sondern eben auch, ne, E-Mail-Support ist manchmal tatsächlich mein Stressfaktor. Oder andere stressige Sachen, die wir im Alltag haben, also auch dieses Gehassel zwischen Familie, Kinderbetreuung, Einkaufen, Haushalt, bezahlte Arbeit, Freizeit, keine Ahnung, Beziehungsgeschichten, die uns ja dann durchaus auch noch beschäftigen zwischendurch. Das alles kann dazu führen, dass wir nur noch in so einem Funktionsmodus sind und unsere Empathiefähigkeit total runterfährt. Und das beeinflusst dann natürlich auch unsere Fähigkeit, Nähe und Intimität, diese Verbundenheit zu spüren, wenn wir in diesem Hustle einfach drin sind. Ja, also das ist dieser reale Stress des Alltags, der da sein, der bei vielen Menschen da ist, der dann eben diese Auswirkungen auf unseren ventralen Vagusnerv hat und dann dazu führt, dass wir diese Empfindungen gar nicht wahrnehmen können, diese Nähe und Intimität und Verbundenheit.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass eben gerade mit ungünstigen Erfahrungen der innere Alarm sehr viel schneller anspringt, oft auch in kleinen Alltagssituationen oder gerade mit ungünstigen Beziehungsvorerfahrungen einfach andere Personen ganz schnell auch so wie Trigger sein können und einfach so eine Alarmreaktion auslösen können, selbst wenn sie uns gerade eigentlich total wohlwollend und freundlich gegenüber sitzen würden und wir das einfach in dem Moment nicht wahrnehmen können, weil unser Alarm angegangen ist.
Ja, ganz genau. Das ist nochmal so ein anderer Aspekt, dass unser Alarm natürlich auch an manchen Stellen angeht, wo es gar nicht um die aktuelle Situation im Hier und Jetzt geht. Sagen wir, da liegt ein Partner, eine Partnerin ganz friedlich neben uns im Bett und gleichzeitig geschieht aber in uns etwas. Ja, alleine, was weiß ich, bei vielen KlientInnen in der Praxis ist einfach, dass sie in einer Liebesbeziehung vielleicht irgendwie sind, ist schon der Trigger. Dass sie auf, ne, dann kommen Informationen in unser Gehirn und die werden verglichen eben mit alten Erfahrungen und da sind vielleicht schlechte Erfahrungen mit dabei und sofort ist unser innerer Alarm an oder es sind irgendwelche Erwartungen, die nicht ausgesprochen sind oder manchmal gibt es ja auch nicht ausgesprochene Konflikte, um die man so herumschifft und wo Paare nicht drüber kommunizieren zum Beispiel. Und das kann dann dazu führen, dass der innere Alarm irgendwie so hoch ist, der innere Stress oder die Angespanntheit so hoch ist, dass unser ventraler Vagusnerv leicht irgendwie runterdreht. Und wir dann, obwohl wir uns so danach sehnen, diese Nähe gar nicht empfinden können. Und das ist tatsächlich ganz oft dieses, oder ganz oft weiß ich nicht, aber ich erlebe es bei Paaren in der Praxis. Ich habe meistens einen Teil der Beziehung dann in der Praxis. Ich mache keine Paarberatungen. Aber dass ich da dann zu einlade, mehr zu kommunizieren und auch über die Empfindungen zu sprechen und sich als Paar gemeinsam auf den Weg zu machen, was löst denn da eigentlich meinen inneren Stress irgendwie aus, meinen inneren Alarm? Steht irgendwas zwischen uns oder ist das ein altes Thema von mir? Also da kann man sich selbst auf so eine Forschungsreise machen. Ich glaube, da hat Verena König in ihrem Buch Trauma und Beziehungen, da gibt es ja einfach wahnsinnig viele tolle Impulse dazu, kann ich an der Stelle sehr empfehlen.
Ja, und auch ganz viele Erklärungen nochmal drumherum, was so das Bindungssystem macht und wo man sich selber ganz gut verstehen kann. Also ich würde mich der Empfehlung anschließen.
Ja, absolut. Und genauso ist es auch bei unseren Kindern, ne? Also ich habe manchmal Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern in der Praxis und die haben natürlich das Bedürfnis irgendwie, ihren Kindern auch sowas wie Geborgenheit zu vermitteln. Mhm. Also nicht zu vermitteln, aber also sie wünschen sich für ihre Kinder eine geborgene Kindheit, dass die sich geborgen fühlen. Und machen und tun und manche machen es dafür in der Wohnung, im Haus, ganz gemütlich, mit Decken, Kissen, Kerzenschein, Licht etc. Also was natürlich viel damit zu tun hat, ob man sich irgendwie sicher fühlt. Das ist so für mich der Hauptaspekt. Und versuchen alles, um auch irgendwie fürs Kind da zu sein. Und dann kommen Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern zu mir in die Praxis und es ist irgendwie das Thema, mein Kind kann das irgendwie gar nicht. Mein Kind irgendwie, weiß ich nicht, ob es diese Nähe, diese Geborgenheit gar nicht empfindet, aber es irgendwie entsteht das nicht. Mhm. Und das finde ich auch nochmal einen total spannenden Punkt, weil wir manchmal als, gerade als Eltern, als erwachsene Bezugspersonen von Kindern das Gefühl haben, wir sind dafür verantwortlich, dass dieses Kind sich geborgen fühlt. Und natürlich haben wir einen großen Teil dazu beizutragen, also Gefühle von Sicherheit etc. Und gleichzeitig kann es aber eben sein, durch bestimmte Voraussetzungen, die am Lebensstart zum Beispiel waren oder im weiteren Verlauf des Lebens, Trauma hat, kann Einfluss darauf haben, Neurodivergenz kann Einfluss darauf haben, Dinge, die überhaupt nicht in unserer Hand liegen, dass das Nervensystem des Kindes die Voraussetzungen gerade gar nicht mitbringt, um Geborgenheit oder Nähe irgendwie wahrnehmen zu können. Mhm. Und ich erlebe dann immer wieder in der Praxis, dass das eine totale Entlastung bringt, weil die sich dann so abrödeln. Ich muss doch irgendwie mehr Geborgenheit, mehr Nähe irgendwie mit meinem Kind haben, weil sie das Gefühl haben, das muss doch so irgendwie, das muss doch sein. Mhm. Und stressen sich damit selbst und verurteilen sich da so, als hätten sie was falsch gemacht.
Und bringen damit wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Stress insgesamt in die Beziehung, weil ja die Neurozeption dann wahrnimmt, mein Gegenüber ist aber ganz schön gestresst. Auch, ja. Also auch wenn es natürlich nicht bewusst wahrgenommen wird, aber das ist ja eben das, was das Spannende ist an unseren Nervensystemen, dass sie so automatisch drauf reagieren, wie das Nervensystem gegenüber gerade drauf ist.
Ja, ganz genau. Und natürlich, ne, ich will, das ist gar kein Freifahrtschein, hey, es ist voll egal, was du tust als Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, ne? Wir haben da schon eine Aufgabe, wir haben da schon auch eine Verantwortung. Und trotzdem kann es manchmal sein, selbst wenn wir alles super machen, oder gut genug reicht ja in den meisten Fällen aus, kann es sein, dass unser Kind einfach diese Voraussetzungen gar nicht mitbringt. Ja, und ich erlebe das, ich arbeite ja viel mit Pflegekindern und Adoptivkindern, die, je nachdem, wann sie in die neue Familie gekommen sind, haben die ja schon einen gewissen Zeitraum woanders gelebt. Und zwar in Strukturen, die dazu geführt haben, dass sie eben nicht mehr in ihrer Ursprungsfamilie bleiben konnten. Wo ganz oft das Thema fehlende Sicherheit mit auch reingespielt hat. Und wo sich ganz oft der ventrale Vagusnerv eben nicht optimal entwickeln konnte. Man aber auch manchmal gar nicht weiß, ne, wie sind die denn, wie waren so kleine Einzelheiten bei denen, das fehlt ja manchmal in der Biografie, wenn wir mit Pflege- und Adoptivkindern irgendwie arbeiten. Und da erlebe ich das eben oft, dieses Fragezeichen, ne, und eben auch diesen Versuch, Mensch, ich tue doch irgendwie alles und trotzdem gelingt es nicht. Und da versuche ich echt immer alle zu ermutigen, also sich nicht zu stressen. Mhm. Also sagt sich immer so leicht, ne, stress dich nicht. mach einfach das, was du so, mach das weiter, versuch einen sicheren Ort zu gestalten, denn, und das ist die gute Nachricht in all dem Ganzen, dieser ventrale Vagusnerv, der ist ja nicht fertig, ja, der entwickelt sich ja, der kann sich die ganze Zeit weiterentwickeln. Das heißt, auch wenn das Kind schon älter ist oder auch du als erwachsene Person, wenn du viele Erfahrungen in Sicherheit machst mit Koregulation, Spiegelung, Fürsorge etc., kann jeder ventrale Vagus auch noch nachmyelinisiert werden. Also das ist kein statisches System. Einmal verpasst, immer verpasst. Ne? Das ist unsere Neuroplastizität im Gehirn sorgt dafür, dass genau diese Teile des Gehirns auch weiterhin bis zu unserem letzten Atemzug sich verändern können. Also es ist wirklich diese ganz hoffnungsvolle Nachricht an alle, was wir gerade in der Traumatherapie haben wir ja mit Menschen ganz viel zu tun, deren ventraler Vagusnerv irgendwie so ein bisschen gedimmt ist, weil da eben viel Angst im System ist. Und genau bei den Menschen sehe ich ja auch immer wieder die Veränderung, was es dann verändert und dass dann eben auch dieses Gefühl von Nähe, Intimität, Geborgenheit, Verbundenheit dann mit der Zeit immer mehr wieder zum Vorschein kommt. Oder vielleicht manchmal sogar erstmals.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter Moment, um den Fokus ein bisschen darauf zu richten, was kann man denn jetzt eben machen, wenn man merkt, wow, da fühle ich mich irgendwie angesprochen. Ich kenne das ganz gut, dass ich manchmal unter Menschen bin und mich nicht verbunden fühle. Wie geht denn da ein Weg hin zu einem sich dem annähern, sich ein bisschen verbundener zu fühlen? Also ich denke, das eine ist natürlich eher auch dieses, mal überhaupt zu verstehen, wenn hier gerade viel Angst oder Stress in meinem System ist, dann ist hier einfach gerade was anderes los in meinem Körper und dann sind die Ressourcen für dieses Verbindung fühlen gerade nicht so da. Das heißt, wahrscheinlich ist es dann ganz gut, irgendwie auch zu schauen, wie kann ich damit was tun und so generell für mehr Sicherheit sorgen. Aber vielleicht hast du da einfach wirklich aus deiner Erfahrung ein paar praktische Hinweise, wo kann man denn anfangen?
Ja, das Erste ist, wie du gerade auch sagst, das Wissen darum, ne? Das ist, so ist es bei mir. Und dann kann man sich anfangen, mehr und mehr selbst auch zu beobachten und auch zu erforschen, so ein bisschen, wirklich mit so einem neugierigen ForscherInnengeist, in welchen Kontexten fühle ich mich denn vielleicht mehr verbunden als in anderen? Für mich ist zum Beispiel eine fremde große Gruppen eine große Herausforderung. Ja. Ich bin dann meistens eine halbe Stunde eher da, damit ich sehe, wie der Raum sich anfängt zu füllen und mein Nervensystem sich da so ein bisschen adaptieren kann. Und ich die Leute scannen kann und mir auch angucken kann, mir Zeit nehmen kann, weil ich das in so einem, mit so vielen Menschen schafft mein Nervensystem, es schafft es einfach nicht. Also das ist für mich zum Beispiel, war das eine wichtige Erkenntnis, dass mir große neue Gruppen, dass das nicht mein Wohlfühlort ist.
Ja, kann ich sehr dazu relaten.
So. Was es aber einfacher macht, ist, wenn ich mit einer vertrauten Person dorthin gehe. Ne, dann habe ich irgendwie so einen kleinen Sicherheitsanker bei mir und es ist im Grunde wie bei Kindern. Ja, wenn die sich sicher genug fühlen und haben irgendwie so ihren Anker, ihre erwachsene Bezugsperson, dann erkunden sie die Welt und dann können sie aber auch immer wieder zurückkommen. Und das können wir im Erwachsenenalter genauso machen.
Total.
Oder ja, eben auch rauszufinden. Sag ruhig.
Ja, nee, und das, was du jetzt ja auch schon gesagt hast, mit dem, dass du dir eine Strategie entwickelt hast, für wenn du gerade keine Bezugsperson hast, die dich begleitet und dieser Anker ist in so einer großen Runde, dass es dir auch hilft, einfach, wenn sich die langsam aufbaut, die Runde, und du vielleicht dafür sorgen kannst, dass du zuerst da bist und das mitbekommst und dich damit langsam einstimmen kannst.
Ja, absolut. Und das Zweite ist, also man kann ja auch merken, hey, große Gruppen sind so gar nichts für mich und muss ich vielleicht auch gar nicht als Ziel haben. Ich bin im 1:1 oder in kleinen Gruppen oder mit bestimmten Menschen. Und wenn man es schafft, sich Menschen zu suchen, die einem gut tun, ja, da werden wir in der nächsten Folge ein bisschen intensiver drüber sprechen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Aber angenommen, wir schaffen das. Wir schaffen es, uns Leute zu suchen, die uns gut tun. Also alleine das wird mit der Zeit verändern, dass wir uns, also dass sich dieser ventrale Vagusnerv in uns verändert. Mhm. Weil das genau das ist, Menschen, die mit denen wir uns sicher fühlen, die uns zugewandt sind, die irgendwie eine Art von Fürsorge auch für uns haben, die uns gute Erfahrungen irgendwie machen lassen in Beziehungen, in Kontakten. Mhm. Also Beziehungen jetzt gar nicht nur auf Liebesbeziehungen bezogen, ne, sondern also auch unsere Podcast-Beziehungen hier oder also auch da machen wir ja unsere Erfahrungen mit, ne? Was sind so die Erwartungen aneinander etc. Und wie können wir dort einen sicheren Rahmen bauen, sodass auch Schwierigkeiten oder Irritationen, die ja oft irgendwie auftauchen. Und wenn es einen sicheren Rahmen gibt, kann man den irgendwie ansprechen. Mhm. Wenn es keinen sicheren Rahmen dafür gibt, dann nehmen wir diese Irritation weiterhin mit und da ist so ein Grundstörgeräusch irgendwie in uns. Und das kann schon verhindern, dass der ventrale Vagusnerv voll aufgedreht ist. Also ich finde es da hilfreich, ein Auge drauf zu haben, wo habe ich sichere Orte, wo ich Irritationen auch aussprechen kann zum Beispiel.
Ja, um einfach so und das, was Verena König immer die korrigierenden Beziehungserfahrungen machen zu können, also was sie als das bezeichnet. Mhm. Ja. Ah, ich habe mir gerade gedacht, da hat sich nochmal was zusammengeschaltet in meinem Kopf, dass ja wirklich der Vagus nochmal sich nachmyelinisieren und vernetzen kann. Und ich habe das zum Beispiel bei mir beobachtet. Also ich hatte früher in jedem sozialen Kontext einfach Angst. Also man hat es mir nicht angemerkt. Ich kann nach außen hin total souverän wirken, während ich innerlich im Hochstress bin. Das habe ich einfach gut trainiert. Und
gut trainierter Unterwerfungsimpuls.
Jawohl. Und ich meine, der war lange Zeit sehr hilfreich und sinnvoll. Genau. Und das war aber auch wirklich so, dass ich mich selbst in Beziehungen, wo ich wusste, da ist mir jemand wohlwollend gesonnen, dass ich wirklich mit einer totalen Anspannung dann da rausgegangen bin, durchgeschwitzt, mit Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, einfach weil die Spannung so groß war. Und ich hatte dann eine längere Beziehung, wo ich mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich sicher und geborgen und geliebt gefühlt habe. Über einfach mehrere Jahre konstant so. Und ich habe einfach nur beobachtet, was das so rundherum für mich dann auch verändert hat und wie dann angefangen hat, auch tatsächlich es in anderen Beziehungen ein bisschen sicherer zu werden. Mhm. Also wie dann ich anfangen konnte, mich mal mit meinen Schwestern ein bisschen mehr zu entspannen und dann mit einzelnen Freundschaften so. Und also ich habe das schon länger beobachtet und wusste, oh wow, da hat sich irgendwie durch diese Beziehung auch ganz schön was getan für mich und hat mir viel andere soziale Felder eröffnet letzten Endes. Mhm. Aber es war jetzt zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, ah ja, stimmt, das macht ja total Sinn mit diesem Myelinisieren, dass das noch passiert. Und vielleicht ist das ja auch tatsächlich für die eine oder den anderen, die das auch kennen, dass einfach alle sozialen Situationen sich so stressig anfühlen, weil ich habe inzwischen gelernt, da gibt's gar nicht so wenig Menschen, denen das tatsächlich so geht. Mhm. Und vielleicht ist es einfach auch so eine gute Nachricht, das wirklich zu hören, dass sich das verändern kann.
Ja, absolut.
Also das, was du jetzt auch gesagt hast, dieses, dass da einfach diese Neuroplastizität möglich ist, uns oft reicht einfach an irgendeiner Stelle einen stabilen Kontakt zu etablieren. Und das ist leichter gesagt als getan. So,
ja.
Da kommen wir ja beim nächsten Mal auch noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen, wie du schon angekündigt hast. Da werden wir uns dann nämlich damit beschäftigen, wieso man eigentlich immer in ähnlichen Beziehungsmustern landet. Aber was du jetzt vorhin auch gesagt hast, war, dass es ja manchmal mit Tieren ein bisschen leichter ist. Mhm. Und ich wollte dich fragen, ob du da dazu nochmal was sagen magst, weil ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal auch wirklich gut ist zu wissen, ja, auch eine Beziehung mit einem Tier, in der ich mich anders fühlen kann vielleicht als mit Menschen, kann ganz gut sein, um da meine Schritte zu machen.
Mhm. Ja, absolut. Also die meisten, also ich nehme jetzt mal alle Menschen aus, die mit Tieren schlechte Erfahrungen gemacht haben, ne? Da kann das einfach anders aussehen.
Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Zusatz.
Genau. Aber ich vermute, dass die meisten Menschen eher mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben als mit Tieren. Also Menschen, die Erwartungen an uns stellen, Menschen, die nicht ehrlich sind, Menschen, die blöd zu uns waren, etc. ja, also all das formt ja unser, also dann kann der Mensch an sich einfach schon Trigger sein. Mhm. Und das ist bei Tieren oft nicht. Tiere sind ja viel weniger strategisch in viel, also viele Tiere zumindest, und wollen wenig von einem. Die sind oft so ganz im Hier und Jetzt, haben oft ganz, also es gibt ja, also gerade bei Hunden zum Beispiel, ne, die so ganz feinfühlig oft auch sind, oder auch Pferde, ist ja auch das in der tiergestützten Therapie, ganz oft bewusst Tiere eingesetzt werden, die sich gut auf den Menschen einstimmen können, wo diese Koregulation stattfindet, wo diese korrigierende Beziehungserfahrung im Grunde auch stattfindet. Einfach weil Tiere keine Menschen sind.
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor manchmal.
Absolut, absolut. Ja, also ich meine, meine Kinder, die hatten ja, ich sag mal, das Glück und das Pech, eine Traumatherapeutin als Mutter zu haben, die dann natürlich auch immer mal nachgefragt hat, hey, wie geht's dir denn und wie nimmst du das wahr, was so, was total hilfreich an manchen Stellen sein kann und an manchen Stellen einfach auch nicht passend ist. Und dann hat mein eines Kind irgendwann gesagt, das habe ich auch in meinem Buch Nervenstark verbunden, habe ich das auch geschrieben, Mama gerne kuscheln, aber ohne reden, wie bei den Katzen. Und seitdem gab es dann bei uns immer die Katzenstunde. Also dann war klar, ich stelle keine Fragen, ich sag nichts, ich kommentiere nichts. Ich bin einfach da, ich stehe einfach zur Verfügung für Koregulation und Körperkontakt und Nähe im Endeffekt auch. Ja, und man konnte es wirklich, also ich konnte es dann immer sehr spüren, dass am Anfang noch ganz viel Unruhe im Körper war und sich dann mit der Zeit, auch der Körper, so dieser Berührung, diesem Kraulen, der Massage oder was auch immer gewünscht war, hingeben konnte und immer mehr loslassen, Sicherheit im Körper da sein konnte. Und dann war es gar nicht so selten, dass wir danach noch über irgendwelche Sachen auch sprechen konnten. Mhm. Aber das war überhaupt nicht Voraussetzung, ne? Das war jetzt nicht mein, also es durfte auch nicht mein innerer Anspruch sein, so jetzt mache ich das hier, um in ein Gespräch über Emotionen zu kommen. Also das bringt Druck sofort rein und das spüren Menschen sofort, Tiere auch. Aber wir haben dann versucht, eben diese Tierqualität in unsere Menschenbeziehung mit reinzubringen. Und das war total toll, das war total gut.
Ja, auch wie toll, dass dein Sohn das so klar formulieren konnte, diesen Wunsch.
Ja, da war ich mega, also dankbar und natürlich auch, also es hat mich auch berührt, ne? Und auch wieder gemerkt, hey, unsere Kinder, die sind so schlau, die wissen das oft so gut und dass wir denen diese Worte geben dürfen und dass sie sich sicher fühlen, uns auch zu widersprechen. Mama, das ist nicht das, was ich jetzt gerade brauche, auch wenn du denkst, das ist das Beste gerade für mich. Es ist es nicht. Und ich weiß es besser als du, denn ich bin ich. Du bist nicht ich. Ja. Ja, das ist immer wieder eine wichtige Erkenntnis gewesen. Und genauso ist es auch im Therapeutischen, ne? Auch noch ein ganz wichtiger Bereich. Neben den Tieren und den anderen korrigierenden Erfahrungen, wo kriege ich jetzt eine liebevolle, korrigierende Liebesbeziehung irgendwie auf die Schnelle her? Ist ja manchmal gar nicht so einfach. Sonst hätten damit viele Menschen ja gar nicht solche Schwierigkeiten. Und da ganz viel wird natürlich auch im therapeutischen Setting korrigiert. Also auch gerade dieses, hey, ich sehe dich und ich versuche einen sicheren Raum herzustellen. Das fängt bei mir in der Praxis mit dem Moment an, wenn die Person meine Praxisräume betritt. Ja, ab dem Moment bin ich im Dienst dieser Klientin oder dieses Klienten. Da haben meine Bedürfnisse gar nicht mehr so viel, ne? Dann bin ich auch in einem anderen körperlichen Zustand tatsächlich. Also ich, egal was 10 Minuten vorher noch irgendwie war, das ist weg in dem Augenblick, ne? Ich bin dann tatsächlich in einer anderen Rolle. Ich bin in meiner Physiologie der Therapeutin. Und meine Aufgabe ist es erst einmal, dass sich diese Person sicher genug mit mir fühlt. Also gerade am Therapieanfangsprozess, wenn eine Person neu bei mir ist, geht es ganz viel um Orientierung. Deswegen haben wir auch heute die Orientierungsübungen am Anfang gemacht, weil die ganz viel damit auch zu tun hat. sich sicher zu fühlen. Wo bin ich denn hier überhaupt gelandet? Und es ist sowohl örtlich auch gesehen, als auch jetzt in einer neuen therapeutischen Beziehung. Die Person kennt mich ja noch überhaupt gar nicht. Mhm. Ja, Moment, also manchmal ist es ja so, dass die Personen mich dann irgendwie über Seminare kennen oder Social Media und haben mich aber auch noch nie live, also in echt, manchmal im 1:1 erlebt, sondern immer nur in diesen Ausschnitten, die Social Media oder Seminare irgendwie hergeben.
Ja, das ist ein ganz anderer Kontext dann.
Ein total anderer Kontext. Und es braucht erstmal diese Zeit miteinander, also so, dass ich auch Vertrauen entwickeln kann. Vertrauen ist ja tatsächlich etwas, was so über die Zeit entsteht. Hm. Also über gemeinsam gemachte gute Erfahrungen. Hm. Und dann können wir, also ne, diese Voraussagen in unserem Gehirn, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der nächste Kontakt auch eine gute Erfahrung sein. Hm. Und je mehr gute Erfahrungen da kommen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Erfahrung auch gut wird. Und selbst wenn dann viele gute Erfahrungen schon dabei waren und dann ist mal eine irgendwie ein bisschen irritierend, dann ist das aber in Ordnung, weil das andere schon mehr trägt. Und das ist etwas, ne, das gilt sowohl in der therapeutischen Beziehung, aber auch natürlich in allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Es braucht diese gemeinsam gemachten guten Erfahrungen, damit dieses Vertrauen dass die nächste Erfahrung auch gut ist miteinander. Mhm. Und das ist auch, das alleine ist schon auch korrigierend für viele, ne, wenn sich dieses Vertrauen aufbauen kann. Und ich höre manchmal in der Praxis dieses, gerade wenn KlientInnen da sind, die vielleicht gerade in einer neuen Liebesbeziehung sind. Und dann hören sie von ihrem Partner, ihrer Partnerin, ja, aber vertraust du mir gar nicht, weil sie irgendwas nicht wollen oder weiß ich nicht. Und wo ich sage, nee, du musst dieser Person auch nicht vertrauen. Das Vertrauen muss ja auch wachsen. Also es ist ein Vorschussvertrauen, was wir vielleicht irgendwie geben. Ohne Vorschussvertrauen wird es an manchen Stellen vielleicht auch schwierig. Aber dieses Vertrauen muss man sich ja tatsächlich erarbeiten, dass diese Sicherheit entsteht, dass die innere Vorhersage, wird mein nächster Kontakt mit der Person auch noch so schön sein? Oder ist da irgendwas komisch? Ja, wird da was von mir erwartet, verlangt, etc.? Also es ist ganz oft dieses Handeln, also wirklich die gemeinsam gemachten Erfahrungen, die diese korrigierende Erfahrung dann darstellen. Wir bringen nicht ein Standardvertrauen unbedingt mit. Also gerade und vor allem Menschen mit Traumaerfahrung haben das nicht.
Mhm. Ja, total. Und also ich finde es ganz wichtig, auch noch kurz zu erwähnen, dass nicht jede therapeutische Beziehung automatisch eine sichere Beziehung ist.
Nee, ganz genau.
Und das finde ich einfach auch so wichtig, das zu wissen für auf der Klientenseite, weil man so oft davon ausgeht, ja, das ist die Fachperson mir gegenüber und die oder der wird schon Ahnung haben und dann wird das richtig sein so. Und wenn ich mich hier nicht wohlfühle und nicht sicher fühle und nicht gesehen fühle, liegt das bestimmt an mir. Und ich glaube, also ich habe selber ganz unterschiedliche Therapieerfahrungen gemacht und festgestellt, wie lange es mitunter für mich gedauert hat, rauszufinden, was ich brauche, um mich sicher zu fühlen. Mhm. Und also das ist vielleicht was auch gut dann in unserer nächsten Folge nochmal ein bisschen Platz finden kann oder damit klarer wird. Weil ja natürlich, wenn man mit schlechten eigenen Beziehungserfahrungen gestartet ist, man auch in der therapeutischen Beziehung einfach nicht automatisch weiß, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird? Und was ist ein guter und gesunder und wertschätzender Umgang? Mhm. Und ja, das war mir einfach nur wichtig, auch noch zu erwähnen, weil ich wirklich oft erlebt, dass da sehr die Schuld bei sich gesucht wird. Und man aber einfach sagen muss, Therapeuten, Therapeutinnen sind auch Menschen mit eigener Geschichte und gar nicht so selten mit einer eigenen Geschichte, die auch Motivation ist, sich da um andere Menschen professionell zu kümmern. Und es ist einfach unterschiedlich gut auch selbst aufgearbeitet und klar. Und Menschen sind unterschiedlich fein und freundlich im Umgang mit sich selber und unterschiedlich gut selbst reguliert. Und das überträgt sich dann auch in die Beziehung zwischen Klienten und Therapeuten.
Ja, absolut. Also es gibt auch echt TherapeutInnen, die ihren Job verfehlt haben. Ja. Ja, und nur weil sie Therapeutin sich nennen, heißt es nicht, dass sie Recht haben oder dass sie, also ne, wie in jedem Beruf gibt es Menschen, die ihren Job verfehlt haben und gleichzeitig gibt es immer Menschen, die einfach nicht passen. Also ohne dass sie schlechte TherapeutInnen oder sowas wären. Es gibt immer Menschen, wo es nicht passt. Also wir haben im SE, habe ich immer gelernt, wenn ich merke, dass mich ein Klient oder eine Klientin triggert. Ne, wir haben ja alle einfach auch unsere eigenen Geschichten. Dann ist es meine Aufgabe, eine Supervisionsstunde dazu zu nehmen und zu gucken, was ist es? Und bekomme ich es schnell aufgelöst? Und sonst ist es auch meine Aufgabe, wenn ich es nicht gehandelt bekomme, dem Klienten oder der Klientin zu sagen, ich bin nicht die richtige Therapeutin für dich.
Ja, ich glaube, das klingt nach einer sehr professionellen und guten Einstellung dazu. So. Und ich würde mir total wünschen, dass das wirklich Standard in Psychotherapie ist. Und überhaupt in der Arbeit mit Menschen, wo man selbst und das, wie man selbst auf jemand anders reagiert, einfach auch ein ganz wesentlicher Faktor ist für die Arbeit. Also so therapeutische Beziehung ist einfach so grundlegend und ja. Ja, Kathi, ich würde das jetzt langsam mal abrunden wollen für heute. Ich habe das letzte Mal gelernt, können wir das für heute so stehen lassen?
Ja.
Oder gibt's noch irgendwas, wo du sagst, boah, das wäre für heute noch richtig wichtig dazu zu fügen?
Nee, können wir von mir aus gerne so stehen lassen. Wir treffen uns ja zum Glück noch ein paar Mal hier in diesem Podcast.
Ja, das würde ich auch so hoffen. Und wir haben ja schon angekündigt, wir haben auch schon Pläne für unser nächstes Gespräch, nämlich, dass wir uns weiter mit Beziehungen und Freundschaften beschäftigen wollen und uns anschauen wollen, wieso wir eigentlich immer wieder in ähnlichen Beziehungen und Beziehungsmustern landen. Und ich glaube, wir haben heute eine echt gute Grundlage gelegt, mit dem Verständnis, was da einfach in unserem Nervensystem überhaupt notwendig ist, um uns verbunden fühlen zu können. Und freue mich dann das nächste Mal dann noch ein bisschen weiterzugehen mit dir.
Ich mich auch.
Ja, dann erstmal vielen Dank für heute und auch dir am anderen Ende des Kopfhörers fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Tschüssi.
Tschüss.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.